Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge von Autorinnen im Porträt. Und wir haben euch das ja in der letzten Folge schon angedroht, dass es etwas ganz Besonderes geben wird. Wenn ihr diese Folge hört, wird nicht nur die Leipziger Buchmesse sein, sondern ihr werdet heute nicht nur die bezaubernde Stimme von Sarah hören. Nein, wir haben uns noch eine zweite bezaubernde Stimme heute eingeladen. Und zwar haben wir heute die Autorin Andra Schwarz zu Gast. Ich werde erstmal, Andra, bevor du selber was sagen darfst, etwas zu dir sagen, wie man das so schön macht. Ich habe gefunden, dass du in der Oberlausitz geboren wurdest und jetzt in Leipzig lebst. Du hast eine Instrumentalausbildung in klassischer Gitarre genossen am Schloss Belvedere in Weimar. Und nach einem längeren Aufenthalt in Südafrika hast du Kunstgeschichte und germanistische Literaturwissenschaft an der Martin-Luther-Universität in Halle studiert. Das hat nicht gereicht, denn es folgte auch noch ein Studium am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Mit ihrem Debüt, das 2017 im Poetenladen erschien, Am Morgen sind wir aus Glas, hat sie nicht nur ihr, ja, was man mal so macht, ihr Literaturinstitutstudium abgeschlossen, sondern gleich noch den Leonce und Lena Preis abgeräumt. Und dann kam Anfang 2023 beim Poetenladen auch das zweite Werk hinzu, und zwar der Gedichtsband Tulpa. So, das ganz kurz zu deinem Werdegang. Du bist auch als freischaffende Autorin, Lektorin und Dozentin für literarisches Schreiben. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass du heute als Autorin bei uns beim Podcast dabei bist und uns Frage und Antwort stehen wirst, so ganz kurz vor der Buchmesse. Wenn ihr diese Folge hört, wie gesagt, ist die Buchmesse ja auch schon im vollen Gange. Aber auf jeden Fall schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, danke schön, Marianne, für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute einfach mit euch im Gespräch zu sein. Es freut mich, weil es ist auch ein besonderes Ereignis für mich, das nicht so häufig passiert.
Genau, und wir hoffen natürlich, dass du hier den wunderbaren Einstieg gibst und ja, als erste Autorin, die wir interviewen, uns Rede und Antwort stehst. Und da komme ich auch gleich schon zu meiner Frage. Und zwar ist es ja auch die Musikalität, die dich begleitet, die deinen Schulweg begleitet hat, durch den Unterricht der klassischen Gitarre unter anderem. Und da wäre zum Beispiel eine Frage, wie das Einfluss auf deine Lyrik genommen hat, also diese Musikalität, die auch der Lyrik innewohnt. War das das, was dich auch irgendwo dahin gebracht hat, oder kam dieses Schreiben von Gedichten woanders her?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil tatsächlich sind beide Prozesse, sowohl das musikalische als auch das literarische und lyrische Interesse, parallel entstanden. Und die Ausbildung in klassischer Gitarre hat insofern natürlich auch Früchte getragen, dass sie mich geschult hat in verschiedenen Bereichen, was Rhythmik, Metrik, auch Melodik und Harmonien betrifft. Und diese Elemente sind auch entscheidend für den schreibenden Prozess von Gedichten. Und insofern gab es immer auch eine Wechselwirkung zwischen diesen verschiedenen Bereichen, die vor allem ja in der Klanglichkeit liegen. Gerade für mich ist es sehr wichtig, im Schreiben natürlich dieser klanglichen Ebene zu folgen, und auch im Lesen von den Texten ist es eine Aufmerksamkeit oder liegt meine Aufmerksamkeit auf natürlich der rhythmischen, klanglichen Ebene.
Und ist es denn so, dass wenn du jetzt schreibst, du auch Musik hörst, oder bist du eine stille Schreiberin, dass du komplette Ruhe brauchst, wenn du kreativ tätig bist? Wie ist es bei dir?
Tatsächlich kann ich mir gar nicht vorstellen, mit Musik zu schreiben, weil es mich ablenken würde. Diese rhythmischen Elemente oder klanglichen Elemente, dann wäre ich wahrscheinlich mehr in dem Flow der Musik, aber überhaupt nicht in dem Flow der eigenen Sprache. Und ich brauche wirklich vollkommene Ruhe und habe auch meine eigenen Rituale für das Schreiben entwickelt. Also wie inzwischen. Das war natürlich nicht am Anfang so, als ich angefangen habe, Lyrik zu schreiben, dann waren es Spontanimpulse. Da hatte ich noch keine Rituale oder Rahmenbedingungen, die so festgeschrieben waren. Aber inzwischen, weil ich professionell in diesem Bereich arbeite, merke ich, gibt es schon immer sozusagen wirklich einen sehr abgeschotteten Raum. Und die beste Schreibzeit ist für mich zum Beispiel vormittags. Und ich versuche dann, diesen Tag mit dem Schreiben zu beginnen, um noch volle Konzentration zu haben.
Ja, spannend. Das ist ja tatsächlich bei jedem anders. Und du hast es gerade schon angesprochen, du musst dir deine Räume auch schaffen, um kreativ tätig zu sein. Hast gerade gesagt, dass es Vormittag für dich die beste Zeit ist. Wie schaffst du es denn, deine kreative Arbeit als Autorin mit der als Lektorin oder auch Dozentin in Einklang zu bringen? Wie musst du dir da wirklich auch diese Räume immer wieder schaffen oder dir da einen Plan zurechtlegen oder flechtest du das, sage ich mal, in deinen Alltag ein?
Das ist ganz unterschiedlich. Letztes Jahr war sehr anstrengend und fordernd insofern, dass ich verschiedenste Projekte hatte, also eingebunden war in ein Musiktheaterprojekt, eine Kooperation zwischen Deutschland und Burundi. Und daneben gab es aber auch, ja, Schreibworkshops, die fanden tatsächlich auch in anderen Ländern statt, eine Übersetzungswerkstatt auch in Lettland. Und das waren wunderschöne Ereignisse, aber dieses letzte Jahr hat mich auf unterschiedlichste Weise gefordert und es trat dann immer mehr das Schreiben zurück, was insofern auch in Ordnung war, weil Tulpa erschienen ist im letzten Jahr und ich habe mich sozusagen mehr auf diese anderen Projekte konzentriert und an sich brauche ich für das Schreiben schon eine feste Struktur, vor allem natürlich Zeit und auf jeden Fall Disziplin. Also ich glaube, wenn man in diesem Bereich arbeitet, braucht man ungeheuer viel Disziplin, um überhaupt ein Zeitfenster für sich zu schaffen. Weil natürlich mit dem lyrischen Bereich kann ich nicht ausreichend Geld verdienen. Also ich verdiene eher Geld über die Workshops als Dozentin und das ist auf jeden Fall auch eine sehr spannende Tätigkeit und eine Tätigkeit, die auch immer das Schreiben mit befruchtet.
Das ist eine schöne Überleitung, weil du bist ja auch in der transdisziplinären Literaturvermittlung tätig. Und da würde ich gerne für uns und auch natürlich unsere HörerInnen gerne wissen, was das für dich bedeutet und was man darunter verstehen kann, weil es gibt sicherlich auch einige, die das jetzt zum ersten Mal hören.
Ja, transdisziplinäre Literaturvermittlung ist für mich ein ganz entscheidender Prozess auch in der Vermittlung von Literatur, weil es darum geht, mit verschiedenen Disziplinen Literatur näher zu bringen, also nicht allein auf Sprache fokussiert, sondern auch andere künstlerische Disziplinen werden in den Vermittlungsprozess mit einbezogen. Ich arbeite zum Beispiel auch als Dozentin im Rahmen von Weiterbildung für DeutschlehrerInnen und Kreativitätspädagoginnen. Und diese sind immer daran interessiert, neue Methoden kennenzulernen, wie man überhaupt Sprache und Literatur ansprechend für Kinder und Jugendliche vermitteln kann. Und dieser rein didaktische Prozess interessiert mich insofern, dass ich auch immer nach Methoden suche, die vor allem Lust machen und Spaß machen, sozusagen mit der Sprache, aber auch mit performativen Elementen, mit Theaterelementen, musikalischen Elementen zu arbeiten. Und ich freue mich auch immer zu sehen, wenn selbst eben die Erwachsenen, die diese Methoden ja ausprobieren, dann selbst in einen sehr kreativen Prozess kommen, wo sie einfach wirklich Spaß haben, Lust haben, viel lachen und dann merke ich, okay, die Methode funktioniert auch und dann habe ich, glaube ich, meinen Job ganz gut gemacht, wenn das passiert.
Du hast eben schon dein Werk Tulpa angesprochen, was ja 2023 im Poetenladen erschienen ist. Und wir haben gerade ganz viel darüber gesprochen, dass es wichtig ist, sich Freiräume zu schaffen. Du hast gesagt, dass man eine Disziplin an den Tag legen muss, um wirklich auch sein Pensum zu schaffen. Wie ist es denn aktuell? Darf man sich schon denn auf was Neues freuen oder bist du gerade auch kreativ tätig an einem neuen Werk? Darf man da neugierig sein?
Ja, ich bin genauso neugierig wie du. Und zwar, weil das ja auch immer ein Entstehungsprozess ist, den man gar nicht so kalkulieren kann. Oder ich kann das zumindest nicht. Das weiß ich aus der Erfahrung heraus, auch mit Tulpa. Das war ein ziemlich langer Prozess von 5 Jahren. Und jetzt wende ich mich schon einem neuen Projekt zu. Aber merke erstmal, dass ich auch nach dieser Schreibpause von dem letzten Jahr mich wieder herantasten muss, also an die Sprache, an das Schreiben, und habe mehrere Ideen und auch schon ein Konzept entworfen, bin aber ja noch etwas vorsichtig, auch das nach außen zu geben, weil ich an sich die Erfahrung gemacht habe, dass es sich über Jahre eben hinzieht und auch mehrmals verändern kann, weshalb ich, glaube ich, darüber noch nicht so viel Worte verlieren mag. Auf jeden Fall möchte ich schon an Tulpa anknüpfen, insofern, dass ich auch ja dort ganz spannend fand, diese Zusammenarbeit mit anderen künstlerischen Disziplinen, die sich ja auch im Literarischen bei mir niederschlägt. Das heißt, dass ich kunsthistorische Aspekte mit einbeziehe oder literaturgeschichtliche Settings und mythologische Rahmen setze. Das kann sehr wahrscheinlich auch wieder Bestandteil meiner künstlerischen Arbeit werden. Und weiter möchte ich, glaube ich, noch gar nichts verraten.
Ja, dann kann man ja auch ein bisschen länger gespannt sein und hat was, worauf man sich freuen kann. Sehr schön. Bevor wir auf deine Werke zu sprechen kommen, wir haben uns das heute so ein bisschen aufgeteilt. Und zwar wird Sarah was zu deinem Debüt sagen, was ich gerade schon angesprochen habe, mit dir darüber in den Austausch gehen. Danach werden wir uns über deinen zweiten Gedichtband Tulpa unterhalten, wo ich schon sehr drauf gespannt bin. Dann reden wir jetzt über dein Debüt, über eins deiner ersten Projekte, wenn ich das so sagen darf. Und das war, wie erwähnt, schon Am Morgen sind wir aus Glas. Und Sabine Haupt von Literaturkritik hat unter anderem dazu geschrieben, das fand ich ganz interessant, schon nach wenigen Seiten verspürt man den Drang, ihre Gedichte laut zu lesen. Nicht nur der genau gebaute, von einem prosodisch und semantisch stets plausiblen Engagement im Fluss gehaltenen Rhythmus verführt dazu. Hinzu kommen Bilder, deren Trauer und Schönheit zu überraschenden, sofort einleuchtenden Sprachbildern verschmelzen. Dann dachte ich mir so, die Rezension an sich ist ja schon lyrisch, ja. Und ist es für dich, wenn du solche Rezensionen liest, hast du dann das Gefühl, dass du die Menschen so erreicht hast, wie du dir das vielleicht gedacht hast? Oder hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, dass du missverstanden worden bist? Ich glaube, bei Lyrik muss man da relativ offen sein, aber ich war da jetzt einfach mal neugierig, wie das auf dich wirkt.
Also zuallererst finde ich es schön, dass überhaupt Lyrik gelesen wird und wahrgenommen wird und dass sich jemand auf intensive Weise mit dann ja meiner Lyrik auch befasst. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und insofern bin ich da erstmal ganz offen auch für die Rezension oder die Ansichten und Dinge, die sich über das Lesen von meiner Lyrik ergeben. Missverstanden habe ich mich, glaube ich, noch nicht gefühlt. Es war eher eine Erweiterung von Perspektive, so würde ich es vielleicht zusammenfassen oder beschreiben wollen, dass ich auch durch die Wahrnehmung von Lesenden meiner Gedichte neue Möglichkeiten habe, meine Gedichte zu entdecken. Und das finde ich einen wunderbar schönen Prozess. Also immer wieder etwas Neues über sich selbst zu erfahren.
Dann versuche ich an der Stelle mal ganz charmant überzuleiten, denn die liebe Sarah hat sich ja mit diesem Gedichtband auseinandergesetzt und ihre Stimme haben wir jetzt eigentlich nur viel zu wenig gehört. Sarah, ich freue mich sehr, dass du jetzt mehr auf dieses Buch eingehen wirst und vielleicht ja auch andere neue Erkenntnisse bringen wirst. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung dazu.
Ja, hallo ihr zwei. Genau, jetzt schalte ich mich dazwischen. Ich habe schon zugehört und fand das sehr spannend, worüber ihr gesprochen habt und habe hier fleißig stumm vor mich hingenickt und alles aufgesogen. jetzt freue ich mich natürlich auch. Da haben wir auch endlich mal die Gelegenheit, die Autorin direkt mit unseren Fragen zu löchern und mal so den Raum des Spekulativen zu verlassen. Ist ja auch manchmal ganz schön, aber so ist es natürlich eine richtig coole neue Erfahrung für uns und da freue ich mich sehr. Genau, Marianne hat schon gesagt, ich habe mich mit deinem Debütband beschäftigt, tatsächlich. Am Morgen sind wir aus Glas. die Eckdaten, Marianne hat es schon genannt, aber ich gebe das nochmal mit raus an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Debütband ist 2017 erschienen im Poetenladen Verlag hier in Leipzig und ist der 13. Band der Reihe Neue Lyrik, die herausgegeben wird von Jane Ann Eagle, Jan Kuhlbrot und Ralf Lindner. Im gleichen Jahr hast du für den Gedichtzyklus Gespinste aus Luft, der ebenfalls im Debütband mit dabei ist, den Leons und Lena Preis erhalten. Und genau, damit man sich das jetzt hier mal so ein bisschen vorstellen kann, in dem Debütband befinden sich 7 Gedichtzyklen und insgesamt umfasst das Buch ungefähr 80 Seiten. Also dann hat man jetzt mal hier vielleicht so ein kleines Bild. Inhaltlich das, was bei mir hauptsächlich hängen geblieben ist, was ich am eindrucksvollsten fand, thematisch war, dass du hier eben Landschaften zeichnest. Und das Thema, was für mich immer wieder aufgetaucht ist, was sich so durchgezogen hat, war das Verschwinden, das nicht mehr vorhanden sein oder überhaupt eine Leere, von der du hier schreibst, von der die lyrische Instanz auch spricht. Und das hat mich wirklich beeindruckt, dass man ja über was nicht ist oder nicht mehr ist, so viele schöne Worte überhaupt verlieren kann. Das ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben. Das habe ich sehr genossen. Konkrete Beispiele vielleicht, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer was darunter vorstellen können, die deine Gedichte noch nicht gelesen haben, waren hier zum Beispiel die Lausitz und der Kohleabbau zum Beispiel im Gedicht Wir bauen zurück ins Leere. Der Titel spricht ja auch schon für sich. Und zum Beispiel auch, was mir noch im Kopf ist, die sorbische Sprache, die nach und nach verschwindet, noch auf Schildern zu lesen ist. Das waren so die Themen, ja, die in deinen Gedichten auftauchen und die ich mit so einem Verschwinden, mit so einer Leere in Verbindung gebracht habe, die mir so im Kopf geblieben sind. Der Gedichtzyklus, für den du mit dem Preis geehrt worden bist, Gespinste aus Luft, der hat sich insofern für mich abgehoben beim Lesen im Buch, als dass hier die Themen Krieg und Tod noch mit in den Fokus genommen werden. Und für mich war das so, ich habe das so empfunden, dass du hier in dem Gedichtzyklus noch mit drastischeren, brutaleren bisschen Bildern gearbeitet hast. Also das ist da bei mir hängen geblieben. Dadurch hat sich der Zyklus ein bisschen für mich abgehoben im Gedichtband. Generell würde ich deine Sprache, in der du schreibst, als zart, aber sehr deutlich, sehr konkret kennzeichnen. Ich hatte von Anfang an einen total guten Zugang zu deiner Lyrik, zu deinen Gedichten, da ich die Bilder direkt in meinem Kopf hatte beim Lesen, mit denen du arbeitest, die du hier ja heraufbeschwörst. Also Sachen, die du beschrieben hast, konnte ich dann auch direkt riechen, sehen, auch ein bisschen schmecken beim Lesen teilweise. Also das war richtig gut. Und für mich war es so, dass ich eben ja nicht erst die Aufgabe hatte, jetzt Rätsel knacken zu müssen, um die Gedichte genießen zu können. Also das war für mich auf jeden Fall super schön.
Da habe ich gleich mal eine Frage. Und zwar, weil du gerade gesagt hast, du hattest direkt Bilder im Kopf. Hast du dich dann an bestimmte Bilder erinnert gefühlt, die du schon kanntest? Weil jetzt zum Beispiel alles, was so Braunkohle und so angeht, da wissen wir ja hier in Leipzig auch, da gibt es ja die Ecken, wo das ganz stark passiert ist in Sachsen, wo ja auch teilweise ganze Dörfer verschwunden sind, ne? Hast du dich dann an bestimmte Bilder erinnert gefühlt, die du jetzt schon kanntest? Oder ist das was vor deinem Auge entstanden ist? Wie so ein Bob Ross-Bild zum Beispiel, ne?
Also teils. Wenn es um Naturbeschreibungen ging, habe ich mich natürlich auch selbst an Spaziergänge oder an Reisen erinnert gefühlt und hatte vielleicht auch Assoziationen mit Dingen, die ich selbst gesehen, erlebt oder auch so empfunden habe oder ähnlich empfunden habe. Bei dem Thema Kohleabbau, da fehlt mir der Hintergrund, die Erfahrung, da habe ich noch nicht so viele selbst erlebte Bilder im Kopf gesammelt, aber dennoch hat mir das Vorwissen jetzt hier nicht gefehlt oder so. Also es hat sich nicht so angefühlt, als würde mir jetzt hier was zum Verständnis fehlen bei der Lektüre der Gedichte, ja.
Ich danke euch beiden ganz sehr. Also Sarah, erstmal überhaupt danke für deine einführenden Worte in dem Band. Es ist wunderbar natürlich auch zu hören, welche Themen sozusagen sich vermitteln und zu merken auch, dass zum Beispiel das Verschwinden, was du angesprochen hast, das ist ein zentrales Thema und wahrscheinlich auch ein zentrales Thema überhaupt in meinem Schreiben. Also Verschwinden, Abwesenheit, Leere. Dieser Komplex interessiert mich sehr. das eben, also etwas nicht Benennbares auch zur Sprache zu bringen und ein Bild dafür zu entwickeln und zu zeichnen.
Das ist auf jeden Fall große Kunst, finde ich, weil gerade dafür fehlen ja oft die Worte, finde ich. Und ja, das ist bei mir wirklich hängen geblieben, dass du das wirklich schaffst, das greifbar zu machen, was man eigentlich oft nicht greifen oder beschreiben kann. Ja, das hat mir sehr gefallen. Das fand ich richtig schön, ja.
Ja, ein weiterer Komplex, dem sich die Gedichte ja auch zuwenden, ist das Thema, was am Anfang auch des Gedichtbandes eingeführt wird, die Grenze als solches. Und die Grenze hat natürlich auch damit mit meiner Herkunft sehr viel zu tun, weil ich in einer Region, ja in der Lausitz aufgewachsen bin, die sich in der Nähe zu der Grenze von Polen und Tschechien befindet. Und ich mit diesem Dreiländereck immer mit dieser Grenzsituation auch im Indirekten ja konfrontiert war und mich damit auseinandersetzen musste, was dieses Leben an der Grenze auch bedeutet, gerade weil ich ja auch in der Zeit der DDR aufgewachsen bin und somit auch einen weiteren Blick auf die Situation der Veränderung auch dieser Gegend, der Region erfahren habe und natürlich diese Grenzen an sich auch Geschichte widerspiegeln, weil die Zeit beispielsweise dann von dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wo die Grenzverschiebung dann Richtung Westen erfolgt ist, eine neue Situation geschaffen hat, auch landschaftliche Situation und Grenzsituation, die entscheidend für so viele Menschen auch geworden ist. Ich könnte ja vielleicht auch ein Gedicht mal lesen.
Ja, gerne.
Ja? Gerne, gerne.
Jetzt muss ich
mal welches.
Jetzt wahrscheinlich werde ich auf das Gedicht zurückkommen, was Sarah schon erwähnt hatte, weil es sich an unser Gespräch gerade sehr gut anschließen lässt. Wir bauen zurück ins Leere. Vor dir der Abraum, im Auge die Ferne. Niemand kommt hierher zurück. Sie gehen rüber zu den anderen, jeder weiß das. Unter ihnen versanden Wege im Gelände, die Schwärze von damals, das Ende in den Gesichtern. Ein Landstrich am Verbrennen, über und unter der Erde, Czorna Pumpa Jeruserbstwa, schon weit vor der Wende, ausradierte Flächen, fliegt Kohlestaub über den Feldern, verliert sich die Wärme, hinter uns verdunstet das Licht. Ja, soweit erstmal nur dieses eine Gedicht, um nochmal zu zeigen, wie sich auch die Lausitz hier in dem Gedicht verortet. Und ich kann noch ein anderes anschließen zur Grenzsituation, weil es gibt auch einige Gedichte in dem Band am Anfang, die sich verschiedenen landschaftlichen Gegenden in Europa zuwenden, die auch einhergehen mit verschiedenen historischen Konflikten, die nicht sehr genau beschrieben werden in den Gedichten, aber in dieser Hintergrundatmosphäre hoffentlich spürbar werden. Und da würde ich das erste Gedicht aus dem Band lesen. Das Kapitel beginnt auch mit diesem Titel: Von hier gibt es keine Bilder. Von hier gibt es keine Bilder. Nur grau gezeichnete Landschaft und Schilder, die warnen. Im Dorf sitzen die Alten, halsstarrig und eng in den Lungen. Im Abseits die Jungen spielen Backgammon, würfeln um Glück. Hier gibt's nichts zu holen, außer dem Blick, dem Flusslau hinauf in die Berge, Gewächshäuser, Streuobst, Rot über den Wiesen. Dahinter die Grenze, gesperrtes Gebiet, Milizen. Hier endet alles, auch unsere Sicht. Wir schließen die Augen und gehen zurück ins Dorf zu den anderen. Im Rücken kehrt Wind.
Ja, also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Es baut sich sofort was auf, ne? Also man hat das direkt vor Augen und läuft mit. Ich hatte jetzt so gerade dieses Gefühl, so wie dieses, man läuft lang und blickt so nach links und rechts und schaut sich alles an. Also du schaffst es wirklich mega schnell, ein Bild zu entwerfen. Das ist aber auch in deinem zweiten Sichtband der Fall, um jetzt hier charmant irgendwie anzuschließen. Sofern ihr fertig seid. Also Sarah, wenn du noch was anschließt, dann reden wir natürlich jetzt auch erstmal über den ersten Band noch.
Ich habe tatsächlich noch was, was ich nochmal ansprechen möchte. Also was sicherlich auch ganz schön ist, mal zu hören für alle, die noch kein Gedichtband von dir in der Hand hatten. Du verzichtest fast ganz auf Satzzeichen und völlig auf Groß- und Kleinschreibung. Und zu den Satzzeichen, die fehlen, das ist mir im Nachwort von Jane Ann Eagle in deinem Gedichtband noch aufgefallen, dass sie das so charakterisiert, dass die Gedichte etwas Atemloses haben. Man wird hindurchgetrieben, schreibt sie da. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil mir das eben gar nicht so ging. Also bei mir hat das dazu geführt, dass die Satzzeichen fehlen, dass ich beim Lesen manchmal gestoppt habe, neu angesetzt habe, um eben so meinen Sinn zu finden in den Versen und zu gucken, wo setzt jetzt hier ein neuer Satz an und wo nicht. Also bei mir war eher die Wirkung eine gegenteilige. Also ich habe gestoppt beim Lesen, um eben meine Lesart zu finden. Und das hat mir große Freude bereitet tatsächlich. Und ja, also meine Frage an dich vielleicht, Andra, kannst du sagen, hast du dich bewusst dafür entschieden, so zu arbeiten, ohne Satzzeichen? Oder kommt sowas beim Schreiben, weil das für dich so der einzige natürliche Schreibton vielleicht ist für die Gedichte? Oder ja, kannst du uns dazu was sagen? Das würde mich wirklich interessieren.
Ja, diese Entscheidung ist natürlich bewusst getroffen aus dem Hintergrund, dass ich nur Satzzeichen verwende, wenn sie wirklich eine Bedeutung haben. Also in diesem Band, das ändert sich bei Tulpa. Bei dem Band, am Morgen sind wir aus Glas. Ja, habe ich versucht, fast komplett auf Satzzeichen zu verzichten, außer in kursiv gesetzten Zeilen, die ich markiert habe als beispielsweise, also können verstanden werden als Kommentar oder Sprechtext, der dazwischen eingefügt ist. Dort habe ich in der Regel Kommata zum Beispiel verwendet. Aber ansonsten war es eher der Wunsch oder der Versuch, natürlich den Fluss der Sprache nicht zu stören, beziehungsweise auch eine Offenheit den Texten zuzugestehen in Bezug auf inhaltliche Anschlüsse. Also wie man einen Vers lesen kann, ob man zum Beispiel beim Zeilensprung Sinneinheiten sozusagen erweitern kann oder auch nochmal Rückbezüge auf Vorhergesagtes beziehen kann. Also dass man Anschlüsse schafft, die offen sind, sozusagen Perspektiven auch wechseln oder verschwimmen zu lassen in beide Richtungen. Das wurde dann sehr vakant im Übersetzungsprozess beispielsweise, als die Gedichte ins Englische übertragen wurden, weil natürlich die Übersetzungsleistung dann darin besteht, genau diese Anschlüsse auch also zu ermöglichen, in also verschiedene inhaltliche Aspekte zum Tragen zu bringen. Das ist, glaube ich, an sich keine einfache Arbeit, die Texte so dann auch offen zu halten in anderen Sprachen. Aber insofern war das so für mich erstmal im Schreibprozess auch diese Entscheidung für eine Offenheit.
Total schöne Frage, Sarah. Vor allem, weil mir da gerade wieder so viele Sachen im Kopf schießen und mich das sehr extrem gerade an unsere Folge über Emily Dickinson erinnert. Andra, ich weiß nicht, ob sie dir schon mal über den Weg gelaufen ist. Oder inwiefern, ich denke, sie ist ja sicherlich schon über den Weg gelaufen, aber jetzt inwieweit weiß ich das
nicht. Leider nicht persönlich.
Das wäre spannend. Da sind wir wieder bei wandelnden Toten und so. Mich hat damals die Recherche wirklich dazu angeregt, mir das Gesamtwerk zu holen mit den 1000 Gedichten. Das Buch ist lustigerweise wirklich, ich zeige das jetzt gerade, ihr seht das natürlich alle, ist klar, ne? Nein, also. Es ist relativ kompakt, aber die Seiten sind so hauchdünn, ne, weil ich habe es in Deutsch und Englisch Weil in dieser Folge unterhalten wir uns ganz stark auch über die Thematik sprachliche Ausgestaltung, weil ihre Texte sehr nachbearbeitet worden sind, weil sie auch auf Satzzeichen und dergleichen und sogar auf Überschriften komplett verzichtet hat. Und man damals der Meinung war, das geht nicht. Und das wurde dann von männlicher Seite natürlich korrigiert. Und da habe ich mich gerade wunderbar dran erinnert gefühlt. Und ich mag das immer, wenn wir so Überschneidungen haben. Das haben wir beide schon ganz oft festgestellt, wenn wir zu den unterschiedlichsten Autorinnen recherchieren aus den unterschiedlichsten Epochen, dass es doch immer wieder Überschneidungen derer gibt. Ob die jetzt aus der Lyrik kommen oder aus der ganz klassischen Romanerzählung. Und genau, an der Stelle möchte ich gleich an Tulpa anschließen, weil ich mir diese schöne Überleitung jetzt einfach nicht nehmen lassen möchte, weil in deinem Werk Tulpa habe ich nämlich auch eine unserer AutorInnen wiedergefunden, die wir auch schon besprochen haben, und zwar ist das Ingeborg Bachmann, und auch Sarah Silvia Plath ist auch dabei. Und
schön.
Ja, genau, du hast nämlich als Motto für Tulpa folgendes Zitat gewählt von Ingeborg Bachmann, ich muss mal blättern. Tiere werde ich anbeten in der Nacht, mich an den heiligsten Bildern vergreifen, mich an alle Lügen halten. Vertiert werde ich sein im Traum und mich töten lassen wie ein Tier. Wie kam es zu dieser Wahl? Und Sarah, halte ich fest, sie hat es aus dem Roman Marlina entnommen. wir müssen an der Stelle kurz einwerfen. Also ihr seid jetzt natürlich total angefixt, euch die Ingeborg Bachmann-Folge anzuhören. Da haben wir unter anderem darüber geredet, wie sinnhaft es auch mal sein kann, ein Buch wegzulegen. Und Sarah geht da ganz ausführlich darauf ein. Und deswegen fand ich das einfach zu schön, dass mir das jetzt bei Tulpa tatsächlich begegnet ist, ein Zitat. Und ja, dass wir hier wieder unseren Schulterschluss haben. Genau, deswegen würde mich natürlich, also interessiert mich jetzt natürlich brennend, wie es dazu kam, dass du dich für dieses Zitat entschieden hast.
Keine einfache Frage, aber Bachmann hat mich auf jeden Fall sehr begleitet im Schreibprozess bei Tulpa. Und ich habe mehr Erzählungen von ihr gelesen, weniger Gedichte, sondern Erzählungen und natürlich Marlina, aber auch einfach mehr so im Hinblick auf, wie sie Sprache auch gestaltet. Das hat mich sehr interessiert. Und dieses Zitat, wenn ich das höre, wie du das auch vorgetragen hast, also es berührt mich auf verschiedensten Ebenen. Einerseits dieses Traumbild-Szenario, was sie entwirft in diesem Zitat. Und dann natürlich habe ich mich dafür entschieden, weil dieses Zitat im Endeffekt die Dramaturgie des Bandes auch erklärt.
Mhm.
So wie der Band funktioniert. Einerseits, dass dort in Tulpa ein Traumgeschehen entworfen wird. Zum anderen wahnsinnig viele Tiere auch vorkommen. Und dass das Ich am Ende auch getötet wird. Und das ist einfach die Entwicklung in dem Gedichtband, deswegen war dieses Zitat auch sehr prägend, weil ich mich sozusagen inhaltlich daran auch orientiert habe, wie ich den Band konzipiere. Das war nicht gleich von Anfang an entschieden, das hat sich im Prozess ergeben.
Genau, hier haben wir ja anstatt 7, 8 Gedichtzyklen vor uns und wir haben verschiedene Anspielungen, also Bachmann haben wir schon erwähnt, aber du hast dich auch für diverse Motto entschieden, was die einzelnen Kapitel angeht, hast dich da unter anderem auch mit Silvia Plath auseinandergesetzt und auch der Serie Twin Peaks. Und das ist ja auch spannend, weil du hast dich ja viel auch für englische Themen da entschieden. Unter anderem ist ein Zitat, "The olds are not what they seem." Das ist ja das Zitat aus der Serie Twin Peaks von David Lynch. Ist ja also für mich was total anderes jetzt als Ingeborg Bachmann. Wie spielt das, oder Silvia Plath, ne? Das sind ja alles für mich ganz unterschiedliche Universen, sag ich mal. Wie spielt das für dich zusammen in dem Band? Wie hast du das gemanagt oder wie für dich das so zusammenzubringen, dass das halt dieses Gesamtbild wiedergibt, was du gerade beschrieben hast? Fand ich total spannend.
Also der Band versucht auch ganz viele verschiedene oder bezieht ganz viele verschiedene Referenzen mit ein, also nicht nur aus dem Bereich die du sowieso schon genannt hast, sondern auch viele aus der bildenden Kunst. Mhm. Und ein Hintergrundleitfaden neben dem Zitat von Bachmann war der Essay zum Unheimlichen von Freud, der so verschiedene Facetten auch aufmacht. Das eigentliche Interesse bestand, das Unheimliche näher zu beschreiben mit den Gedichten und Themenkomplexe zu erarbeiten zum Unheimlichen. Zum Beispiel der Doppelgänger, der bei Twin Peaks auch eine Rolle spielt, durch die Tulpa Bob, die entworfen wird. Also eine Tulpa ist sozusagen ein geschaffenes Wesen, aus Gedanken geschaffenes Wesen. Und in dem Gedichtband werden verschiedene Wesen entworfen, die eine Rolle spielen in der zwischenmenschlichen Kommunikation und den Beziehungen, die dem Ich gegenübergestellt werden. Und diese Wesen können Tiere sein, diese Wesen können aber auch menschliche oder mythologische Figuren sein. Und ich habe sozusagen versucht, das Unheimliche näher zu beschreiben. Also einerseits zum Beispiel das Tabu wird beschrieben, dann das Dilemma, dann das Unbewusste. Also es kommt auch ein Es hervor in den Gedichten. Das ist bei The Olds Are Not What They Seem der Fall. Und habe versucht, in diesen Gedichten das Unheimliche einzukreisen mit den Phänomenen, die sich auf unterschiedliche Weise auch ergeben durch die Anwesenheit der Tiere. Also es gibt immer sozusagen eine entwickelte Doppelbödigkeit in den Gedichten. Also ich hoffe, das hast du herausgelesen, dass etwas in den Raum gestellt wird und wieder zurückgenommen wird. Und dieses Changieren zwischen Wirklichkeit und Fiktion war ein Interessensschwerpunkt, neben dem Versuch auch, Dinge zu verwandeln, also neue Bilder zu schaffen durch Verwandlungsprozesse, die sehr gut natürlich in Gedichten funktionieren, weil gerade Gedichte mit einer sehr metaphorischen Bildwelt spielen, wo sowieso viele Assoziationen auch eingehen in die Gedichte.
Also auf jeden Fall, das war auch ein bisschen mit der Grund, warum ich vorhin gefragt habe, wie sich die Bilder für Sarah erschlossen haben, weil ich bei Tulpa, für mich sind die entstanden. Also ich habe tatsächlich nicht eine gewisse Assoziation jetzt zu irgendwas gehabt, sondern die sind vor mir so aufgetaucht. Ne? Also wie so eine wirkliche Fantasiewelt. Und bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt in so ein Gedichtband, in ein Buch reingehe, ist so dieser First Impress, ich als erstes wirklich die Worte aufschreibe, die mir so als erstes in den Sinn kommen. Weil das ja so dieses Gefühl hat, was man als erstes vermittelt bekommt, bevor man sich dann noch tiefer mit dem Werk auseinandersetzt. Und das habe ich hier auch gemacht. Und das war ein Bedrängnis, eine gewisse Beklemmtheit so. Also beklemmt, dunkel, mystisch auf jeden Fall. Das hast du ja auch schon gesagt. Und jetzt durch unser Gespräch, was ich spannend fand, in Anbetracht deines ersten Bandes, ist es für mich auch so was Gegensätzliches. Also weil wir haben viel vorhin über Weite gesprochen, über Felder, die sich erschließen, über so eine Weite, also über so was Klares. Und hier ist alles so, gibt's so eine Verschleierung für mich auch. Und da ist die Frage, siehst du da auch einen Zusammenhang oder betrachtest du die beiden Werke auch komplett getrennt für dich?
Also thematisch würde ich sagen, gibt es Schnittpunkte einerseits, aber die sich in einer ganz anderen Weise transportieren oder äußern im Schriftbild schon allein, aber natürlich auch in der semantischen Ebene. Während Am Morgen sind wir aus Glas mehr in den Außenraum übergeht, ist Tulpa mehr auf den Innenraum ausgerichtet. Und wir müssen uns natürlich jetzt auch vor Augen führen, dass die Gedichte vordergründig zur Zeit der Pandemie entstanden sind. Das, glaube ich, ist dann auch etwas, wo wir gut anknüpfen können sozusagen an die Gedichte, weil diese Gedichte eher sich auf zwischenmenschliche Beziehungen konzentrieren, die in einer sehr nahen Beziehungen auch zueinander entwickelt werden und nicht so sehr, also es werden keine Landschaften entworfen, die im Außenraum real existieren, sondern wirkliche Innenweltbilder geschaffen. Und das hat mich an den Gedichten auch vornehmlich im Schreiben interessiert, einen anderen Raum zu entwerfen im Vergleich zu Am Morgen sind wir aus Glas, eine andere Form für das poetische Sprechen zu finden, neue Bilder zu schaffen, überhaupt eine neue Sprache für mich zu entwickeln, war auch enorm wichtig, weil ich gemerkt habe, ich möchte nicht unmittelbar an Am Morgen sind wir aus Glas anknüpfen, also indem ich versuche, sozusagen eine Strategie zu entwerfen, wie schreibt man Gedichte, sondern mich vor neuen Herausforderungen zu stellen, also wieder zu merken, dass ich selbst verunsichert werde im Schreiben. Und diese eigene Unsicherheit, denke ich, ja auch teilweise spürbar wird in den Gedichten, auch wenn ich natürlich da bewusst mit diesem Phänomen der Bedrohung auch spiele oder Verunsicherung, das aber auch mein Schreiben bestimmt hat. Also zu merken, dass ich mich auf ein neues Terrain begebe, ja, und wo ich nicht alles weiß, also wo ich auch merke, dass Bilder sich auch für mich neu entwickeln, die ich noch nicht so gedacht oder geplant habe. Und das war ein super interessanter Prozess für mich, zu merken, dass Gedichte nochmal eine andere Facette für mich bekommen, wenn sie in einer Innenwelt stattfinden. Weil dann muss man mehr in die Kreation gehen. Wie kann die Innenwelt aussehen, wenn ich keine Außenwelt zur Verfügung habe?
Also was ich jetzt total spannend fand, war diese Bemerkung zu sagen, okay, ich habe eine Unsicherheit und ich versuche nicht, was ja vielleicht erstmal so ein natürlicher Reflex wäre, sie zu überwinden und so, sondern mit der zu arbeiten. Also das ist ja ein Ansatz, der wirklich spannend ist, weil man tendiert ja doch irgendwie immer so zu so einem vermeintlichen Perfektionismus und sagt, jetzt muss ich erstmal hier mich strukturieren und klarkommen und wie mache ich das jetzt? Und jetzt fühle ich mich ja gar nicht wohl damit, sondern dass man das eigentlich ja produktiv umsetzt. Das fand ich gerade spannend. Sarah, ich will deine Meinung. Du nickst die ganze Zeit.
Ich nick die ganze Zeit und will nicht dazwischen quatschen, weil wir heute zu dritt sind und was für uns ja auch noch ungewohnt ist.
Ja.
Aber ich fand es auch gerade total spannend, mal zu hören. Das ist jetzt echt so ein Riesenbonus, ne, dass du jetzt da bist, Andra, und uns das einfach mal erzählen kannst. Ich fand das jetzt auch total spannend zu hören, dass du sagst, das lässt sich so ein bisschen drauf zurückführen vielleicht auch oder ist ein bisschen dadurch entstanden, dass das eben zur Zeit der Pandemie war, ne? Und also das fand ich jetzt zum Beispiel auch total spannend. Da hat man ja sonst, kann man ja sonst nur drüber spekulieren, wenn man sich jetzt über eine Autorin austauscht, die eben nicht persönlich zum Gespräch zur Verfügung steht.
Ja, also für mich ist insgesamt im Schreiben eigentlich die Herausforderung, sich immer wieder neu zu finden und nicht ein Klischee von sich selbst zu entwerfen. Das wird jetzt auch wiederum die neue Herausforderung für das anstehende Projekt, auch dafür eine neue Sprache zu finden und eine neue Begegnung mit mir selbst auch stattfinden zu lassen. Und natürlich ist dieser Prozess verunsichernd. Und natürlich geht es auch darum, die Unsicherheit zu überwinden, also neue Strategien der Struktur zu entwerfen. Aber der kreative Prozess ist an sich ein ganz offener Prozess und immer ungewiss. Und man weiß nie sicher, zu welchem Ergebnis dieser Prozess führt und ob es überhaupt weitere Gedichte geben wird. Das weiß ich auch nicht. Ja, aber vielleicht würde ich etwas aus Tulpa lesen.
Genau, also ich finde es immer, man muss hier gar nichts mehr machen. Ich wollte Anna sowieso fragen, aber sie schlägt das immer schon so schön selber vor. Muss ich das gar nicht mehr sagen.
Ja, läuft doch, Maria.
Läuft, wir lassen Anna einfach nächstes Mal alleine machen. Genau.
Ja, ich glaube, ihr könnt das viel besser.
Nein, wir freuen uns auf jeden Fall jetzt auch noch was aus Tulpa zu hören, um euch natürlich die beschriebenen Worte oder die Einschätzung, die wir euch gerade näher gebracht haben, vielleicht auch führen zu können, damit ihr das mitbekommt.
Ja, und Marianne, weil du ja bereits ein Zitat erwähnt hattest, würde ich da auch gerne einsteigen wollen. Also mit dem Kapitel The Odes Are Not What They Seem und werde vielleicht so 2-3 Gedichte aus dem Kapitel lesen. 1. Werde unruhig. je älter ich werde, verstehe Eulen, ihre Blicke, das Schackern der Elstern, wenn es wieder passiert. Eine Perle unter der Zunge, als es mir spricht, gegen den Instinkt, blitzt eine heimliche Waffe. Mein Begehren im Fell eines Bären kehrt vielköpfig zurück in Gestalt einer Hündin, Hüterin der Angst. Morgens steht sie vor der Tür, fletscht Zähne. Das zweite Haupt, treu ergeben, hält dagegen, fürchtet sich das dritte, will Nähe, heult, gibt keine Ruhe, als es dich erblickt. Aber du antwortest nicht. Kommt eine Wehe, bringt Graupel, Schauer, Nie, Gestöber. Ein Pfeifen geht durch die Ebene, spurt ein, als wäre es da. 2. Ich werde vom fremden Summen regiert. Eifrige Honigbienen greifen dich an, in Schwärmen an 7 Tagen. Das Leben wird nicht zu ertragen sein, armselig, niemanden ähnlich. Ich halte eine Mumie im Schrank, kann ihre Semantik nicht erhaschen. Sehen verschlingt meine Sprache. Brauche eine Zahl, die sich multipliziert zu Drohnen, Photonen in Licht. Habe keine 7 Leben, nur dich und deinen Aberglanz. Gegen das verschwinden. 3. Brauche Krafttiere, Federn und Felle, einen Schaman in leuchtenden Farben, ein Glücksritter auf eilendem Rappen, Rituale. Ein Chor aus Knaben, Trommeln oder Trance. Zur Anrufung der Steine, die ich berge, glühende Reden gegen ihre Härte. Es starrt dich von meinem Hinterkopf aus an, argwöhnisch, mit schielenden Augen. Das Rechte verfolgt dich im Schlaf. Das Linke, Sklave meiner Angst, rollt, trollt sich, kommt mir abhanden, quillt, als Rattenschwanz aus meinem Mund, halbiere ihn in Gedanken. Du trägst so eine Einsamkeit im Pelz, rührend, wenn ich dich erblicke. Deine Augen, Wolken verhangen, sehen mich und sehen mich nicht. Ja, soweit erstmal aus einem Kapitel von Tulpa. Jedes Kapitel ist etwas anders strukturiert, also nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich. Es sind immer Gedichtzyklen. Das ist vielleicht auch wichtig in der Unterscheidung zu dem anderen Band. In Am Morgen sind wir aus Glas gibt es nur einen dramaturgisch-semantisch gedachten Zyklus. Das ist der Zyklus Gespinste aus Luft. Und das war wahrscheinlich dann auch dieser Impuls, mehr die einzelnen Kapitel dann in Tulpa als Zyklen zu denken und wirklich in einer Dramaturgie auch erscheinen zu lassen. Deswegen gibt es auch diese Nummerierung in einzelnen Kapiteln, dass man sie wirklich im Zusammenhang liest und nicht als Einzelgedichte. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen bei Tulpa.
Ich hoffe auf jeden Fall an der Stelle, dass ihr einen Eindruck vom Schreiben Andras gewinnen konntet, was beide Werke angeht. Ihr werdet natürlich in den Shownotes beide Werke finden, wo ihr diese erstehen könnt. Am besten natürlich beim Poetenladen direkt. Oder, ich weiß nicht, Andra, kannst du uns sagen, ob der Poetenladen auf der Buchmesse ist? Weißt du das?
Natürlich.
Natürlich. Deswegen geht doch einfach bei der Buchmesse heute oder morgen mal vorbei und holt euch die Bücher und schwatzt vielleicht auch mal eine Runde mit diesen netten Menschen, die solche Bücher herausgeben. Ich glaube, das lohnt sich sehr. Und an der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich, lieber Andra, dass du heute bei uns warst, dass du unsere allererste Autorin im Porträt bist, die wir direkt zu uns einladen konnten und durften, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, unseren Fragen Rede und Antwort zu stehen. Sarah, ich glaube, sind uns einig, dass wir echt happy sind, dass wir auch mal so Fragen loswerden konnten, nicht spekulieren mussten, wie du es vorhin schon so gesagt hast. Das ist mir vor allem bei deiner Frage aufgefallen, wo es halt um die sprachliche Gestaltung geht, weil da rätseln wir öfter mal rum. Warum hat sie das jetzt so geschrieben und warum nicht? Da kam es dann auch mal schon zu Diskussionen. Und ich glaube, da gehen wir heute ganz beseelt aus der Folge raus, oder?
Auf jeden Fall. Also es war mal was ganz Neues für uns. Und ich glaube auch, wir haben das zu dritt ganz gut hinbekommen. Ich finde auch. Ich habe noch zwei Dinge, die ich loswerden wollte. Das eine ist, man findet dich, Andra, auch auf lyriklein.org. Das finde ich immer besonders schön, weil man da deinen Gedichten von dir gelesen nochmal lauschen kann. Du hast dort ein Profil, bist dort vertreten. Das würde ich hier nochmal empfehlen wollen an der Stelle. Und ich wollte euch noch sagen, was mein liebster Vers war, der mir beim Lesen und nach dem Lesen noch im Kopf geblieben ist. Ihr habt jetzt beide was gelesen, da habe ich mich zurückgehalten. Aber super, super toll fand ich den Vers. Haltet euch fest. Du kennst ihn ja, Andra. Der Horizont ist bloß eine rhetorische Figur für Anwesenheit. Fand ich total toll. Und ich habe mich dann nochmal darin bestärkt gefühlt. Nämlich als ich dein Bändchen ausgelesen hatte und das Buch zugeklappt habe, habe ich gesehen, dass der auch hinten drauf nochmal abgedruckt ist. Das fand ich sehr, dann sehr schön. Und ich habe so gedacht, Mensch, also beim nächsten Mecklenburg-Besuch werde ich das auf jeden Fall mal anbringen als Zitat.
Eine wunderbare Beobachtung natürlich auch zum Schluss. Danke dir, Sarah. Und überhaupt euch beiden für diese Einladung. Auch für mich ist das eher ein ganz neues Format. Und dass ich sozusagen die erste Gästin sein durfte bei euch. Und es hat mich sehr gefreut, in eurer Runde auch meine Gedichte vorzustellen und gemeinsam zu besprechen und eure Perspektive auch auf meine Gedichte mir anzuhören. Dankeschön an euch beide.
Ja. Sehr gerne. Es war uns eine Ehre.
Ja.
Danke dir.
Sarah. Und mit wem dürfen wir denn das nächste Mal rechnen? Also liebe Andra, wenn du es noch nicht weißt, wir teasern immer so ein bisschen an. Also wir machen immer ein kleines Rätsel. Entweder lesen wir ein Zitat von der Autorin vor oder geben eine Anekdote aus ihrem Leben wieder, damit unsere HörerInnen ja rätseln können, um wen es denn das nächste Mal geht. Und jetzt sind wir gespannt.
Genau. Also es war wieder wie immer bei mir. Ich habe viele Pläne gemacht und lange überlegt, wer dran ist, um das dann heute Morgen wieder alles umzuschmeißen. Als ich nämlich in der Verschenkebox hier bei uns vor der Tür wieder ein Buch gefunden habe und ich dachte so, super. Also ich habe jetzt kein Zitat, aber es wird dann hauptsächlich um einen Roman gehen, für den man die Autorin hier bei uns kennt. Und zeitlich sind wir dann im 19. Jahrhundert. Also es wird wieder ein bisschen was anderes. Und genau, wird auf jeden Fall spannend. Das ist ein Buch, was ich schon immer mal lesen wollte, bisher noch nie getan habe. Und wie gesagt, bekannter Roman. Und es interessiert mich aber auch, was die Autorin noch so gemacht hat. Und ja, 19. Jahrhundert, lasst euch überraschen.
Das heißt schon mal, dass wir nächstes Mal nicht mit ihr reden werden. Ah, okay. Sarah hält gerade das Cover in die Kamera. Okay, alles klar. Das klingt spannend.
Jetzt müssen wir natürlich wissen, wer dieses Buch in deine Bücherkiste vor dem Haus gelegt hat und wo du wohnst.
Ja, genau. Sarah, verrat uns doch mal bitte deine Adresse.
Also, piep.
Hinterm Horizont. Genau. Ach, schön. In diesem Sinne, liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Besucht uns doch weiterhin auf unseren Kanälen, auf Social Media. Schreibt uns E-Mails, sprecht uns auf der Buchmesse an. Wir sind auf jeden Fall zugegen. Und werden wieder den Verlagen einen Besuch abstatten, von denen wir so tolle Bücher bekommen und über die wir reden dürfen und natürlich auch mit den AutorInnen zugange sein. Also es gibt viele Wege, uns zu erreichen und wir wünschen euch bis dahin einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen, wo auch immer ihr gerade seid und sagen bis zum nächsten Mal eure Marianne
und eure Sarah. Tschüss!